از افغانستان به دلیل درس خواندن طفل آمده بودم چون امن نبود.
Das ist Vashma. Sie sagt, dass sie mit ihren Kindern aus Afghanistan geflohen ist, damit die zur Schule gehen können. Seit 7 Monaten sind sie in Berlin. Damit gehören sie zu den tausenden Familien, die hier Schutz suchen. Während die Politik über die Zukunft von Geflüchteten streitet, habe ich mich gefragt, wie sieht das Leben von Familien in einer Geflüchtetenunterkunft aus? Das ist die finale Folge.
Kiez und Kids. Der Flux FM Familienpodcast für Berlin. Edition Tempelhof Schöneberg.
Ich bin Gianna Battilli und habe viele Jahre in der Nähe vom Tempelhofer Feld gewohnt. Immer wieder, wenn ich ums Feld gejoggt bin, sind mir auf der Ecke vom alten Flughafengebäude weiße Container aufgefallen. Ich wusste zwar, dass da Menschen wohnen, aber irgendwie habe ich nie jemanden gesehen. Seit 2022 gibt es in den Hangars eine Erstaufnahme für Geflüchtete. Heißt, die Menschen werden hier registriert, ärztlich untersucht, beim Asylantrag unterstützt und eigentlich schnellstmöglich in weitere Unterkünfte verteilt. Das klappt nur nicht immer. Aktuell leben ca. 1600 Menschen in der Erstunterkunft. Damit ist sie die größte Geflüchtetenunterkunft Berlins. Die meisten Anwohnenden sind alleinreisende Männer. Die kommen in Hangar 1 und 2 unter. Die Familien sind in Hangar 3. Dort warte ich am Einlasscontainer und werde von Psychologin Carla Maturell-Peris abgeholt.
Ab hier wohnen die Familien.
Ah, okay. Und dann dürfen sagen, die von da drüben dürfen jetzt nicht hier rüberkommen?
Nein, alle Bewohner haben Ausweise und die hier wohnen, sind ja bekannt.
Wie viele Familien wohnen hier gerade aktuell?
Insgesamt haben wir so ungefähr 400 Bewohner. Wenn wir voll sind, haben wir immer so ungefähr 120 Kinder.
Oh, wow.
So zwischen 80 und 120 in der Regel. Genau, das ist die Kantine, weil wir eine Erstaufnahmeeinrichtung sind. Das heißt, für Menschen, die frisch in Deutschland sind. Und hier dürfen die Bewohner nicht kochen. Also sie bekommen 3-mal am Tag Mahlzeiten. Also Frühstück, Mittagessen und Abendessen. Und sie dürfen nicht kochen. Das ist eine sehr große Belastung für die Bewohner. Weil manche sind hier schon seit Monaten, 8, 9, 10 Monaten.
Dass hier Menschen so lange leben, geht erstmal nicht in meinen Kopf. Der Hangar sieht von innen nicht wirklich wohnlich aus. Ein ganz großer fabrikhallenartiger Raum, mit hellweißem Licht beleuchtet. Ein weißer Container reiht sich neben den anderen. Dinge, die eine persönliche Handschrift tragen oder ein Gefühl geben, wer hier wohnt, gibt es nicht.
Vielleicht kannst du die Toiletten sehen und die Duschen. Also wir haben eine Toilette, so eine Familientoilette hier für Kinder bis 12. Aber da gibt es nur eine Toilette, es gibt keine Duschen. Sonst sind die Toiletten und die Duschen draußen.
Draußen, im Winter?
Ja, im Winter, ja. Also alle Bewohner und alle Kinder müssen praktisch hier draußen kommen. Hier sind die Toiletten. Genau, und da sind die Duschen. Guck mal.
Sehr spartanisch.
Genau.
Mich erinnern die Duschen an Sanitärcontainer auf Festivals. Sauber wird man zwar hier schon, aber Privatsphäre gibt es hier kaum. Eine Kabine reiht sich an die nächste, eine Ecke zum Umziehen sehe ich hier nicht. Und nach dem Duschen muss man dann schnell im Handtuch und nassen Haaren vom Container auf dem Tempelhofer Feld ins ehemalige Flughafengebäude huschen. Der Albtraum jedes Pubertierenden. Und davon wohnen hier einige. Sowie noch viel Jüngere.
Und das ist hier eine Kita?
Kinderbetreuung, genau. Die Kinderbetreuung ist jeden Tag von 10. Ach, hallo! 10 bis 12 und 14 bis 16 Uhr geöffnet. Und hier spielen die Kinder.
Die Kita ist der erste Ort, der Lebendigkeit ausstrahlt. Lautes Lachen, Zeichnungen und Gebasteltes an den Wänden. Halb und komplett aufgebaute Lego-Figuren, Kinder, die Fang spielen. In der Mitte steht Kinder- und Jugendbetreuerin Seyhan Jehan. Sie arbeitet seit 2,5 Jahren in der Erstunterkunft oder wie sie sagt, im Camp. Früher war sie Sprachmittlerin, heute kümmert sie sich um das Programm für und mit den Kindern. Auf Seyhans Sprachskills muss ich direkt zurückgreifen, denn ich bin hier, um Vashma zu interviewen. Sie kommt aus Afghanistan, spricht Farsi, ich nicht. Seyhan leider auch nicht. Deshalb haben wir uns ein Übersetzungstandem zusammengestellt. Seyhan übersetzt für mich aus Deutsch auf Türkisch. Farzane, eine weitere Anwohnerin aus dem Camp und Freundin von Vajma, übersetzt von Türkisch auf Farsi und wieder zurück. Klingt kompliziert, hat aber erstaunlich gut geklappt. Vajma lädt uns zum Interview in ihr Zuhause ein. Ein 9 Quadratmeter großer Container, den sie sich seit 7 Monaten mit ihren 2 Söhnen Nu 10 Jahre und Musa 12 Jahre teilt.
Wie kommt es, dass Sie vor 7 Monaten erst hierher gekommen sind? Also wie war die Reise hierher?
Ihr Ehemann ist verstorben. Sie konnte die Kinder dort nicht zur Schule schicken, auch wenn es Jungs sind, weil sie als Frau alleine nichts mehr quasi machen, weil rausgehen oder als Frau überhaupt beständig, selbstständig etwas zu machen, ist eine große Problematik gewesen. Das war einer der Hauptgründe. Und den Fluchtweg hast du ja einigermaßen verstanden. Sie war zuerst in Pakistan, dann im Iran, dann in der Türkei, dann in Syrien, dann in Irak, dann in nochmal Türkei, dann Griechenland und danach ist sie nach Deutschland.
Tekrar Türkei. Yunanistan. Alman.
Wie ist das für die Familie gewesen, dann diesen ganzen Weg auf sich zu nehmen?
Es ist eine sehr schwierige, sehr torturreiche Flucht gewesen, weil sie ist eigentlich mit 4 Kindern auf den Weg gegangen. Sie hatte 4 Kinder. Nach all diesen Ländern, die sie halt mit sehr großen Schwierigkeiten jedes Mal bereist hat, ist sie letztendlich 10 Jahre in der Türkei gewesen. Dort hat sie eines ihrer Kinder verloren, ist verstorben. Und dann ist sie mit 3 Kindern halt weiter, um ihnen eine Zukunft zu ermöglichen. Aber was jetzt mit dem 3. ist, das weiß ich noch nicht.
Das ist ein ziemlich emotionaler Moment für uns alle, denn Vajma hat davon noch nie offen über den Verlust ihres Kindes gesprochen und trotzdem sitzt sie hier, baut sich und ihrer Familie etwas Neues auf und hat schon neue Freundschaften geknüpft.
Wie ist das so, mit anderen Frauen, wahrscheinlich in Familien, gemeinsam hier zu leben, die vielleicht was Ähnliches durchgemacht haben?
Sie fühlt sich sehr bereichert und glücklich aus der Warte, weil sie sich hier aufgehoben fühlt, das erste Mal gesehen fühlt, auch von den Sozialmitarbeiterinnen, und dass sie ihre Kinder, die bei uns im Kinder- und Jugendbereich gut aufgehoben waren von Anfang an, und dass ihre Kinder das allererste Mal in ihrem Leben eine Schule von innen sehen konnten, weil diese Möglichkeit wurde ihnen bis jetzt verwehrt, auch in der Türkei die Zeit. Und sie fühlt sich als Mensch gesehen und wahrgenommen, auch mit den Kontakten, die sie hier knüpfen konnte, trotz aller Schwierigkeiten.
Wie war das so, die Jungs das allererste Mal zur Schule schicken zu dürfen?
Sie waren sehr aufgeregt, das kann ich auch bezeugen, und sehr glücklich. Also es war so etwas wie eine Sache, die unfassbar war, weil bis zu ihrem 10., 11. Lebensjahr eine Schule von innen nicht sehen zu können. Sie war als Mutter sehr erleichtert und konnte es gar nicht fassen, dass die Kinder einen Schulplatz erhalten haben. Alle Beteiligten waren sehr aufgeregt und sehr glücklich darüber.
Welche Schule? Ist das für alle Kinder, die hier sind, dieselbe Schule?
Zurzeit ja. Wir nennen sie Flughafen-Tempelhof-Schule. Es ist eine Willkommensschule hier im Flughafengelände, nicht weit weg von hier.
Mit 1 Jahr Verspätung wurde die Willkommensschule Tempelhof dieses Jahr eröffnet. So gut wie alle der 177 Plätze sind direkt mit SchülerInnen befüllt. Mit meinem alten Klassenzimmer haben die auf dem ehemaligen Rollfeld aber wenig zu tun. Hier reiht sich nämlich auch nur ein Container neben den nächsten.
Mit dem
Schulgang und dem Alltag haben wir eigentlich so gesehen keine gravierenden Probleme. Die größten Probleme beruhen darauf, dass dieses Umfeld, wo sie gerade sind, nicht wirklich geeignet ist. Dadurch entstehen die größten Schwierigkeiten auch für sie und für ihre Kinder. Sie sind sehr, sehr zufrieden mit allen. Aber die Fluchterfahrung und die Geschehnisse während der Flucht, was sie dort alles erlebt haben, verursacht halt bei ihr, auch weil es halt ein sehr beengender Raum hier ist und zum Teil ist es hier auch sehr laut. Das verursacht bei ihr so etwas wie Flashbacks und Panikattacken. Da fühlt sie sich dann halt nicht geschützt.
Das kann ich so nachvollziehen. Stellt euch mal vor, ihr müsst von heute an auf unabsehbare Zeit in einem ziemlich kleinen Raum mit eurer Familie wohnen. Bei mir wäre da nicht nur Ärger vorprogrammiert, sondern auch eine immense psychische Belastung. Dass es Vashma und ihren Jungs in diesem Setting schwerfällt, alles Geschehene zu verarbeiten, ist mehr als verständlich.
Was sind denn so Aktivitäten, Rituale, die sie für sich haben, wo sie sich zu Hause fühlen oder so ein Familiengefühl erzeugen können?
Also es gibt keine Routinen, die sie aus der Heimat mitgebracht haben, sondern hier sind neue Routinen entstanden, wie für sie ist es ein ganz tolles Gefühl, was ihr dadurch entsteht, wenn sie die Kinder morgens eigenständig selbst zur Schule bringt. Dann, wenn die Kinder gegen 14 Uhr aus der Schule kommen oder manchmal unternehmen wir was mit den Frauen zusammen. Letzte Woche gab es eine kleine Versammlung unter den jungen Damen hier. Da wurde ein Kaffeekränzchen draußen gehalten und so. Das sind so Rituale, die sie sehr freut.
Familien wie Vashmas sind seit Jahren auf der Flucht. Sie wollen gerne irgendwann mal ankommen und eigentlich sollten sie in Tempelhof gar nicht so lange bleiben. Als Erstaufnahmestelle sollen die Leute hier maximal 18 Monate sein. Warum das meistens nicht klappt, will ich von Unterkunftsleiter Robert Ziegler wissen.
Wir haben Menschen, die sind schon über 2 Jahre hier, knapp 3. Einfach weil es keine Plätze in anderen Unterkünften derzeit gibt und auch keinen privaten Wohnraum, wo die Menschen hinziehen können. Im Durchschnitt sind Menschen hier in der Unterkunft 6 Monate. Wir haben halt Ausreißer in beide Richtungen. Hier sind aber auch die Mindeststandard sind eigentlich 9 Quadratmeter pro Person. Hier war es ursprünglich gedacht als erstmal Notunterbringung für mehrere Wochen. Ist halt jetzt in der Realität, ja, überschritten. Eben weil es keinen Wohnraum gibt oder keine Plätze in sogenannten Gemeinschaftsunterkünften, wo man dann auch selbstständig kochen kann.
Im Vergleich zu vor 2 Jahren, wie angespannt findest du die Stimmung gerade hier in der Unterkunft für dich als Unterkunftsleitung?
Wir können bei den Menschen aus der Ukraine schon merken, dass da ein gewisser Frust zunimmt. Also die Situation ist weiter unklar, wie es in der Ukraine vorangeht und deshalb auch die Menschen hier ja sich einfach nicht weiter bewegen. Sie leben in den Unterkünften und es geht weder vor noch zurück. Sonst fehlt so ein bisschen die Perspektive und sie leben hier gerade bei uns in Vollverpflegung. Das heißt, sie können nicht mal selbst kochen. Sie müssen das Essen, was hier angeboten wird, 7 Tage die Woche, 3-mal am Tag essen und leben recht prekär. Haben zwar Zugang zum Arbeitsmarkt in der Regel, aber ich glaube schon, dass da die Frustration zugenommen hat.
Frust, aber auch Unsicherheit. Die politischen Debatten, den raueren Ton in Sachen Migration bekommen die Menschen hier definitiv mit. Dazu die höheren Abschiebezahlen. Die Veränderung spürt auch Seyhan, wenn sie den Familien bei Kitasuche, Kita-Anmeldung, Schulanmeldung hilft. Um den Kids Leichtigkeit ins Leben zu bringen, planen sie viele Aktivitäten. Zirkus mit Kabuwazi, Schlittschuhlaufen, Leseklub. Manchmal wird auch einfach an der Konsole gezockt.
Wie ist das mit dem Zusammenleben und mit dem Annehmen überhaupt des Angebots?
Es hängt halt von den Herkunftsländern ab. Jetzt im Moment haben wir überwiegend gleiche Herkunft. Deswegen entstehen da unter den Kindern weniger Diskrepanzen, sage ich mal. Aber letztes Jahr war das sehr kunterbunt gemischt. Auch die Altersgruppen, weil unsere tägliche Herausforderung bei uns ist, wir sind nicht wie eine normale Kita, dass wir bestimmte Altersgruppen haben, sondern bei uns sind Kinder ab 2 bis 12, 14, 15 da. Und dann ist natürlich die Herausforderung, alle auf einen Nenner zu bekommen, weil wir sind jetzt nicht so viele, dass wir jeden Einzelnen betreuen können, sondern wir gucken immer ab, wie wir das abdecken können mit den Kollegen, teilen uns auf und versuchen halt dementsprechend Spiele oder Sachen zu organisieren, die dann bestimmte Interessen abdecken. Die Kinder untereinander, die sind fabelhaft. Die schaffen, in schlimmsten Umgebungen schaffen Kinder sich trotzdem einen Raum, wo sie ein Spiel daraus machen können. Ein ganz simples Beispiel. Wir hatten letztes Jahr ein sehr traumatisiertes Kind aus Afghanistan, auch eine Familie. Und der Junge hat nicht gesprochen. Der hat mit niemandem gesprochen. Und der hat angefangen, bei uns zu sprechen. Der hat angefangen, bei uns zu lachen. Der hat angefangen, mit uns zu reden. Uns hat er umarmt und dass er Nähe zugelassen hat. Und das waren halt so einer der glücklichsten Momente. Und das ist halt so das Schöne dann an dem Ganzen.
Was ist so eine Sache, bei denen ihr euch oder wo du dir noch mehr Unterstützung für die Familien wünschst, damit die vielleicht einen einfacheren Weg haben, sich vielleicht auch in die Gesellschaft einzugliedern und mehr hier anzukommen?
Ich bin ganz ehrlich, ich bin nicht so konform mit dieser Schule gewesen, die hier jetzt im Camp eröffnet hat. Aber ich bin jetzt trotzdem einigermaßen konform damit, weil die Kinder zumindest Schulplätze bekommen. Und zwar auf schnellem Wege. Was vorher eben nicht der Fall war, insbesondere bei bestimmten Herkunftsländern. Weil wir schaffen den Kindern irgendwelche Alternativangebote während dieser Wartezeit, weil wir nicht wollen, dass sie nur in diesem Camp verweilen, weil so findet keine Integration oder Sozialisierung statt. Und aber monatelang gab es keine Schulplätze, obwohl Schulpflicht in Deutschland herrscht. Und dann wurden wir halt immer darauf verwiesen, dass ja diese Schule hier irgendwann eröffnen wird. Die sollte eigentlich schon letztes Jahr aufmachen.
Und würdest du eher gewünscht, dass die Kinder auf eine reguläre, sag ich mal, Schule gehen, damit sie ein bisschen mehr gleich...
Genau, weil die Kinder sehen sich im Camp ja schon. Ich meine, der Wunsch wäre halt, dass sie auch zu anderen Kindern Kontakt aufbauen können, damit eine andere Sozialisierung stattfindet, damit sie vielleicht ein anderes Zugehörigkeitsgefühl entwickeln können oder das Gefühl von dazugehören. Oder ich würde mir halt von der Politik einfach weniger Hürden wünschen. Das wäre so mein größter Appell, weil hier sind ganz viele Menschen, die wollen und die haben so viel Potenzial. Die haben echt so viel Potenzial, dass man es ihnen einfacher macht, dieses Potenzial ausleben zu können und das, weil es könnten jeder davon profitieren, weil deren Wunsch ist einfach, wie jeder normale Mensch auch, ein gutes Leben für sich und ihre Kinder ohne Angst haben zu müssen. Und sie wollen alle auf ihren eigenen Füßen stehen. Sie wollen selbstständig sein. Dazu gehört aber Perspektiven bieten, dass Perspektiven geschaffen werden für diese Menschen. Und das Potenzial, was sie mitbringen, dass man das würdigen und schätzen und nutzen sollte, weil die sind bereit. Die sind mehr als bereit.
Jetzt haben wir so lange gequatscht, dass Nu und Musa, die Söhne von Washma, von der Schule zurück sind. Natürlich will ich wissen, wie ihr Tag war.
Es war sehr schön. Die waren auch unterwegs und haben auch einen Kuchen gebacken und hatten sehr schöne Zeit heute in der Schule.
Kuchen gebacken in der Schule? Was für ein Unterrichtsfach ist das denn?
Da, bis bugün hiç ders işlemedik.
Das scheint diese Kooperation zu sein. Heute haben sie gar keinen Unterricht gehabt, sondern die sind zur Schule und von da aus dann direkt weiter in ein anderes Gebäude, wo sie dann eben Kuchen gebacken haben auch, unter anderem.
Was war bisher euer schönster Moment, abgesehen von der Schule?
Okulda.
Außerhalb der Schule, eigentlich ist Schule, sagt er dann wieder, aber ich meinte außerhalb der Schule dann wieder. Er sagt neue Freunde, Freundschaften geschlossen zu haben, sich frei bewegen zu können. Und Nuh sagt auch Freundschaften und Freiheitsgefühl und machen, was man möchte quasi.
Wie ist das so mit der eigenen Mutter und einem anderen Bruder zusammen ein Zimmer zu teilen?
Nuh sagt, das ist ein schönes Gefühl. Er fühlt sich seiner Mutter sehr nah und seinem Bruder. Bei Musa ist es eher ein klaustrophobisches Gefühl.
Und was macht er, um das dann loszuwerden?
Entweder sitzt er sich da, du hast diesen Bereich vielleicht auch gesehen, da sind so Holzsitzbänke, wo die Jugendlichen abends dann auch ganz viel sitzen. Entweder sitzt er da, manchmal geht er auch raus Fahrrad fahren, je nach Wetterlage.
Was wollen Sie mal sein? Was wollen Sie in der Zukunft mal werden? Was ist Ihr gewisser Traum? An der Karanemücü başarıma göre
alıyorum. Bilim adamı. Musa sagt, er weiß es noch nicht genau. Es wird von seinem Erfolg abhängen, wie gut er ist in der Schule quasi. Und Nuh möchte Wissenschaftler werden.
Was für eine Wissenschaft?
Physik.
Meine Daumen sind für die beiden auf jeden Fall gedrückt. Aber damit ihre Träume in Erfüllung gehen, braucht es mehr. Mehr politische und finanzielle Unterstützung, mehr Perspektive. Weniger Spiel mit menschlichem Schicksal für WählerInnenstimmen, auch wenn gespart werden muss. Der Senat kürzt im Doppelhaushalt 2026-2027 stark in Sachen Integration. Das Partizipations- und Integrationsprogramm wird fast halbiert. Deutschkurse für Geflüchtete werden gekürzt, Ehrenamtsnetzwerke und Beratungsforen fallen weg. Das bedeutet für die Jungs und die anderen Kids aus dem Hangar 3 mehr Hürden, weniger Chancen. Deshalb ist die Arbeit von Seyhan, dem Team vor Ort und der AWO so wichtig. Danke, dass ich bei euch vorbeischauen durfte. Danke an Vashma, Faisane, Nuh und Musa. Das war die finale Folge Kiez und Kids. Hört euch auch die anderen Folgen an. Dann nehmen euch meine Kolleginnen mit ins Kinder- und Jugendparlament in Reinickendorf. In Schöneberg geht's in queere Kitas. In Charlottenburg-Wilmersdorf begleiten wir Familien mit Kinderwunsch und sprechen mit Alleinerziehenden in Mitte. Ich bin Jana Battili und danke euch fürs Zuhören.
Kiez und Kids, der FluxFM Familienpodcast für Berlin. Freundlich unterstützt von der Medienanstalt Berlin-Brandenburg. Weitere Infos und Episoden auf fluxfm.de.